Alright.
Wir müssten starten. Herzlich willkommen im Podcast. Die schöne grüne Wiese. Wir sind
Claudia Wiedemer
und Astrid Alexander.
Lass uns dann aus der Szene vom Käthchen von Heilbronn nur diese drei zentralen Sätze reinnehmen. Direkt am Anfang, ja? Also, wo der Graf im Strahl fragt, wo bist du denn?
Wo bist du denn?
Auf einer schönen grünen Wiese.
Und das Käthchen antwortet, auf einer schönen grünen Wiese. Und dann sagt der Strahl, und das ist ja im Prinzip genau das, was wir mit dem Podcast machen wollen.
Ich will vom Pferde niedersteigen, Käthchen, und mich ins Gras ein wenig zu dir setzen.
Ich will vom Pferde niedersteigen und mich ins Gras ein wenig zu dir setzen. Soll ich?
Das tu, mein bester Herr.
Und danach könnten wir dieses normale Intro machen. Das fände ich, glaube ich, ganz schön.
Das normale Intro haben wir jetzt so überlegt.
Sekunde, ich muss hier meinen Computer wieder mein kompliziertes Passwort eingeben.
Herzlich willkommen im Podcast
Die schöne grüne Wiese. Wir sind Claudia Wiedemer
und Astrid Alexander.
In diesem Podcast geht es um den Ort, wo die Geschichten herkommen, wo die Behauptung zu Hause ist, die Inspiration, die Intuition, die Fantasie. Aber auch die Verführung und die Manipulation können uns dort begegnen. Um diesen Ort der kreativen Quelle, dieses große Dazwischen, um dieses abstrakte Thema besser fassen zu können, nennen wir ihn nach Kleists Käthchen von Heilbronn die schöne grüne Wiese.
Wir befragen Menschen, die beruflich mit dem imaginären Raum zu tun haben. Über Wege dorthin und zurück, über Möglichkeiten und Grenzen, Wunder und Gefahren und über die Frage, ab wann das Erlebte im Imaginären real ist. Denn auf dieser Ebene der Wahrnehmung gelten andere Gesetze. Wir wollen wissen, wie viel Macht steckt in unserer Vorstellungskraft. Und heute wollen und müssen wir erstmal klären, was es mit dieser schönen grünen Wiese überhaupt auf sich hat. Warum nutzen wir ein Zitat aus einem Theaterstück von einem Autor, der sich Heinrich von Kleist nennt, von 1810 als Folie? Und wer ist dieses Käthchen und was will die von diesem Ritter, dem Graf Wetter vom Strahl?
Und warum folgen wir denen? Also warum wollen wir mit dem Grafen vom Strahl uns auch ein wenig ins Gras setzen und dem Käthchen zuhören? Was haben wir davon?
Claudia, du bist Schauspielerin und warst...
Und ich war das Käthchen. Ich habe das Käthchen gespielt. Das ist sehr lange her. Das ist über 20 Jahre her. Und es war meine erste größere Rolle damals.
Und anscheinend hatte ich das sehr gefangen und begleitet dich bis heute.
Sagen wir mal so, ich habe ja eigentlich eine sehr konkrete Erfahrung damit gemacht, wie sowas Imaginäres eigentlich sehr real wird, weil ich habe ja den Grafen vom Strahl damals aus dem Stück geheiratet und bin ja seit 20 Jahren jetzt mit dem zusammen.
Bevor wir ins Plaudern kommen, was deine persönliche Geschichte betrifft, interessiert mich doch sehr als Journalistin, die gerne neugierig Dingen folgt und sich davon auch gefangen nehmen lässt. Was ist diese Wiese? Was ist dieser Strahl? Was ist dieses Käthchen? Warum sollen wir dem folgen?
Das Käthchen und der Graf vom Strahl, die träumen voneinander. Die begegnen sich im Traum und verlieben sich im Traum ineinander. Dann wachen sie auf und dieses ganze Drama von Kleist geht eigentlich dann darum, dass die diesen Traum nicht gut in die Realität übersetzt kriegen. Das heißt, das Käthchen ist ganz intuitiv dabei, hat keine aktive Erinnerung an diesen Traum, erkennt den Strahl irgendwie, als er dann bei ihrem Vater, der Schmied ist, reinkommt, weil seine Rüstung auf Herzhöhe leider geborsten ist und läuft dem hinterher und keiner kapiert warum und sie kapiert es selber aber eigentlich auch nicht. Sie spürt nur, dass es irgendwie stimmt. Also sie ist so ganz im Fühlen. Wohingegen der Strahl total rational ist. Der hat sich gemerkt aus dem Traum, er wird eine Kaiserstochter heiraten, die hat ein Muttermal da und da. Und dann ist der sozusagen auf der Suche nach der. Aber der kommt natürlich überhaupt nicht auf die Idee, dass das durchgeknallte Schmiedstochtermädchen, die ihm jetzt hinterherläuft, diese Kaiserstochter sein könnte, weil die passt nicht in sein rationales Muster. und deswegen verpassen die sich. Und dann gibt es natürlich eine Szene, das ist eine zentrale Szene in dem Stück, die wird die Holunderbusch-Szene genannt. Und in dieser Szene hat das Kätchen ihm gerade das Leben gerettet und ihn aus einem Feuer, vor einem Feuer gewarnt.
Das heißt ja auch der Zweitname, die Feuerprobe.
Genau. Und danach liegt sie erschöpft unter einem Holunderbusch. Und jetzt will der Graf vom Strahl doch mal wissen, wer sie ist. Und er geht zu ihr und dann spricht er sie an und fragt, Kätchen, schläfst du? Und sie sagt, nein. Und er sagt, aber du hast doch die Augen zu. Und sie behauptet, nein, ich habe die Augen offen. Ich sehe dich doch, wie du auf deinem Pferde sitzt. Er hat überhaupt kein Pferd dabei. Und sagt dann aber, ja, auf dem Fuchs, oder? Und dann sagt sie, nein, nein, auf dem Schimmel. Und jetzt macht er diesen Schritt auf ihre Ebene zu und fragt, ich will vom Pferde niedersteigen und mich ins Gras ein wenig zu dir setzen. Und das macht er dann. Und dann erzählt sie ihm eigentlich in diesem Zwischenzustand, in dem sie sich da gerade befindet, seinen kompletten Traum. Das heißt, sie ist in dem Augenblick eigentlich in der Lage oder hat eine Fähigkeit, die sie eigentlich gar nicht haben kann. Und er müsste eigentlich in diesem Moment merken, ah, das ist sie ja. Er könnte sie auch aufwecken und sagen, Mensch, Kätchen, wir zwei. Aber es ist ja ein Drama, deshalb lässt er sie schlafen und will dann halt erst nochmal seine Erkenntnisse, die er jetzt hat, aus diesem Zwischenbereich, nenne ich ihn mal, oder aus dieser Erfahrung, aus dieser Begegnung mit ihr unter dem Busch, und will die dann nochmal bestätigt wissen und findet dann natürlich innerhalb des Stückes raus, dass der Kaiser 9 Monate vor Kätchens Geburt tatsächlich durch Heilbronn gezogen ist und mit der Mutter hinterm Busch und so weiter. Und dann heiratet, sagt er ihr aber immer noch nicht Bescheid, sondern erst, sie soll sich schön machen für die Hochzeit mit der Rivalin, mit der Kunigunde. Und erst bei der Hochzeit selber sozusagen biegt er kurz vor Kunigunde ab und stellt sich vor das Kätchen und fragt sie, ob sie ihn heiraten will, woraufhin sie in Ohnmacht fällt und das Stück vorbei ist.
Ich würde trotzdem gerne noch mal wissen, diese Szene, du sagst, das ist eine Schlüsselszene. Was wollte Kleist damit? Ist das was Typisches in dieser Zeit? Fällt er aus dieser Zeit heraus? Wofür steht es?
Für mich ist Kleist an der Stelle einfach ein sehr genauer Beobachter der Menschen. Weil auch in meiner Erfahrung es wirklich so ist, dass die Menschen sehr unterschiedlich mit dieser Ebene, die er da als Traumebene sozusagen aufmacht, umgehen. Es gibt Menschen, die da viel von profitieren. Es gibt Menschen, die ihre Träume erinnern und die als Inspiration nutzen. Es gibt Menschen, was weiß ich, so wie ich, die so eine Ebene auch als Beruf nutzen, ne? Also um spielen zu können, die in so einer Fantasieebene zu Hause sind oder da Wege hin und zurück gefunden haben. Und es gibt aber auch ganz viele Menschen, die keinen Zugang dazu haben oder die das gar nicht so interessiert oder die im Leben andere Aufgaben haben.
Also im Grunde genommen, wie dieser Ritter, Graf Wetter vom Strahl, verstehe ich das jetzt, für das Rationale steht.
Genau.
Und das Kätchen für das Irrationale.
Das könnte man so sagen. Und trotzdem ist das ja so ein bisschen sowas wie Yin und Yang. Also beides kann ohne einander eigentlich nicht sein. Und im Prinzip ist es ja immer wieder eine Frage, wie finden wir selber eine gute Waage da drin? Also ohne Fantasie, ohne Vorstellungskraft, was in so einer Welt möchte ich zum Beispiel nicht leben. Also die kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die, also die, wir brauchen neue Ideen, auch um mit den ganzen Krisen, die wir jetzt im Moment haben oder die wir sowieso haben, die unsere Kinder ausbaden müssen, um mit denen gut umzugehen. Also wir brauchen die Vorstellungskraft. Natürlich müssen wir aber auch eine gute Erdung haben. Also wenn man sich immer nur darum treibt, dann verirrt man sich.
Das Kätchen gleitet ja auch scheinbar schlafwandlerisch durch das gesamte Drama und ist eine seiner rätselhaftesten Figuren. Kleist, der als Adliger seine Offizierslaufbahn verlassen hatte, war zu seiner Zeit eher ein Außenseiter. Und in seinen Dramen stellt er das Extreme in menschlichen Bindungen dar und ihr Scheitern. Also ein nachdenklicher Typ, der sich gern mit Krisen beschäftigte.
Der hat sich am Ende umgebracht, ne? Also das war auch jemand, der eigentlich auch verzweifelt ist an der Unmöglichkeit von Begegnungen vielleicht, ne? Die er ja auch hier beschrieben hat beim Kätchen von Heilbronn, weil die schaffen es nicht, sich zu begegnen. Die schaffen es eigentlich im Materiellen nicht, dieses große Gefühl, dieses große Geschenk von einer echten Begegnung umzusetzen. Das schaffen die nur sozusagen in der Traumebene wenn sie ihre Umstände, ihre Körper, ihre Sozialisation, wenn sie das alles nicht dabei haben. Und sobald sie aber da gesellschaftlich verortet sind, als Schmiedtochter und als Ritter, gibt es eigentlich für die keine Ebene, auf der sie so frei sein können und auf der so viel Liebe stattfinden kann, wie eben in dieser Traumebene.
Das ist das Stück. Was hat es mit dem Heute zu tun? Warum der Ausgangspunkt, dass wir den imaginären Raum erkunden wollen?
Also es hatte einen ganz konkreten Anfangspunkt und der hatte was mit der Pandemie zu tun und damit, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Also ich war so als Schauspielerin aus meiner schönen grünen Wiese, also sozusagen aus meinem imaginären Raum ausgesperrt, weil es natürlich nicht mehr möglich war aufzutreten. Und plötzlich habe ich Videos und Beiträge gesehen mit emotionalen Kommentaren unten drunter, die genau das Handwerkszeug aus dem Theater benutzt haben, ne, die Fallhöhe benutzt haben, die Triggerpoints gesetzt haben, die Emotionen irgendwie so rausgelockt haben. Das sind alles Dinge, die wir im Theater eigentlich machen, außer dass wir im Theater einen guten Frame haben, weil die Leute nämlich wissen, aha, ich bin jetzt im Theater. Ich bin jetzt hier reingekommen, ich habe mich vielleicht schick gemacht und ich weiß ganz genau, jetzt wird mir was vorgemacht. Trotzdem kann ich eine ganz wahrhaftige Erfahrung haben, wenn ich im Theater sitze, aber danach gehe ich dann wieder nach Hause und dann kann ich selber gucken, wie sortiere ich jetzt diese Erfahrung ein. Und das war aber nicht. In dieser Zeit überschlug sich alles, alle möglichen Leute machten unfassbare Instagram-Videos, hysterisch aufgepeitscht und ich hatte plötzlich das Gefühl, warte mal, also ich kann nicht mehr spielen jetzt als Schauspielerin. Ich bin hier gerade raus und irgendwie meine Werkzeuge werden jetzt hier von so allen Leuten übernommen, ohne dass dafür gesorgt wird, dass hier wirklich eine klare Eingangs- und Ausgangstür in diese Räume stattfindet. Und das hat mich erbost. Wo ich dann dachte, ich muss was tun. Und dann wurde mir plötzlich klar in diesem Augenblick, dass ich, glaube ich, Schauspielerin geworden bin, weil ich die schöne grüne Wiese so liebe, weil ich diesen Ort so sehr liebe, wo man im Traum hingeht, wo ich in der Fantasie hinreisen kann, den ich in meinem Beruf auch aufsuche und dass mich genau dieser komische Dazwischenzustand, in dem das Käthchen ja auch ist, die ist nicht so richtig wach, aber sie ist auch nicht richtig am Schlafen. Also sie ist eigentlich in so einem sehr interessanten Zustand. Und den kenne ich vom Spielen. Beim Spielen bin ich auch einerseits in der Geschichte und andererseits bin ich ganz bei den Leuten. Und wenn es gut läuft, dann teilen wir denselben Atem sozusagen, ne? Und sind aber trotzdem gemeinsam innerhalb von so einer Geschichte. Und dieses Dazwischen ist was mich zutiefst interessiert und was ich auch als zutiefst bereichernd erlebe. Und ich möchte nicht, dass diese bereichernde Ebene des Dazwischens verschwindet. Und ich möchte, dass man die aber mit den richtigen Tools anguckt. Und wenn schon behaupten, dann richtig.
Wenn man sich jetzt diesen Raum anschaut, geht es überhaupt? Weil so ein imaginärer Raum hat keinen Anfang, kein Ende, würde ich jetzt behaupten. Ich schließe mal die Augen und würde gern wissen, weil es geht ja auch um Bilder. Gehst du da rein erstmal in ein schwarzes Nichts oder eher in eine Art weißes Blatt Papier?
Das ist beides möglich. Ganz konkret als Schauspielerin. Wenn ich mich auf eine Vorstellung vorbereite, also auf diesen durchlässigen Zustand, ja, wo die Geschichte im Prinzip durch mich durchfließen kann und ich eigentlich so ein Werkzeug dafür bin.
Und ein Transporteur.
Und ein Transporteur, genau. Also jemand, der sozusagen von der einen Ebene was transportiert auf die andere Ebene und das für mein Publikum fühlbar, sinnlich erlebbar mache. Dann muss ich als Vorbereitung sozusagen alles, was gerade privat ist, alles, was ich, was Claudia Wiedemer als Privatperson ist, erstmal lassen. Das heißt, ich muss erstmal so einen Zustand von der Leere oder so einen neutralen Zustand für mich herstellen, wo ich wirklich weiß, okay, jetzt bin ich im Arbeitsmodus. Das ist nicht so sehr bildlich, das ist mehr was mit einer bestimmten Art von Konzentration und Offenheit zu tun hat.
Offenheit bedeutet ja auch, wir gehen da jetzt los Und wir fragen Leute, die in irgendeiner Weise mit dieser Vorstellung zu tun haben.
Genau.
Und müssen unseren Blick ja komplett weiten. Wer gehört da eigentlich alles dazu?
Also ich finde den Gedanken total richtig. Also es geht genau darum, dass wir das Feld weit halten. Wir definieren nicht, was die schöne grüne Wiese ganz genau ist, wo die anfängt, wo die aufhört. Die Übergänge sind fließend. Uns interessiert, eine Vielfältigkeit darzustellen, wie man dahin gelangen kann, warum man dahin geht, mit welchem Nutzen und welche verschiedenen Berufsgruppen generell professionell mit Vorstellung arbeiten, mit Fantasie arbeiten, mit Inspiration arbeiten, mit Intuition arbeiten, mit diesen ganzen Begriffen, die eben genauso schwer zu fassen sind. Das kann Pfarrer sein, das kann Künstler sein, das kann aber auch eine Übersetzerin sein, das kann jemand sein, der schreibt oder coacht.
Na, eigentlich alle, die in irgendeiner Weise mit Unterbewusstsein, also da geht so der Blick in die Innenwelt, einmal ganz bewusst, dass wir diesen Weg ganz bewusst machen. Und im Gegenzug haben wir aber auch, dass diese Innenwelt über uns kommt. Also wir haben einmal das bewusste Hineintreten, zum Beispiel, dass wir Visionen uns überlegen, dass wir uns etwas vorstellen, was kann sein. Und aber auch, wo unser Unterbewusstsein uns das zurückgibt, zum Beispiel in einem Traum.
Ja, oder zum Beispiel in so einer psychotherapeutischen Sitzung, ja, wo der Psychotherapeut mir ein Bild gibt und ich bestimmte Sachen darin beschreibe. Und das ist ja auch nichts, was ich mir vorher überlegt habe, sondern das ist die Möglichkeit, dass mein Unterbewusstsein was spricht oder was erzählt. Das kenne ich auch aus dem Improvisieren beim Schauspielen. Es gehen beide Wege, ne? Also ich kann in die grüne Wiese reingehen, ganz bewusst, um da eine Erfahrung zu machen. Und ich kann aber auch was empfangen von diesem Ort, wenn ich dafür offen bin. Und auch, wenn ich einen guten Frame habe und das nachher gut einsortieren kann. Ne? Wenn ich das nicht gut einsortieren kann, dann höre ich vielleicht Stimmen oder entwickle eine psychische Krankheit oder sowas. Ne? Also deshalb ist das für mich so ein großes Anliegen bei diesem Podcast-Vorhaben, auch die Wege deutlich zu machen oder die Frames klar zu machen. Was brauche ich für mein jeweiliges Anliegen? Wie komme ich da rein? Wie komme ich wieder zurück? Was mache ich mit dem, was ich da erfahren habe oder was mich von dort einholt?
Ja, und auch wie unterscheidet man das? Also wie real ist jetzt das Irreale? Wie irreal ist das Reale? Wie rational ist das Irrationale? Wie irrational ist das Rationale? Also wie definieren wir überhaupt diese Begriffe?
Genau. Wie unterschiedlich werden die auch wahrgenommen oder wie unterschiedlich werden die benutzt? Und wie viele verschiedene Realitäten gibt's? Und kann man jemanden in eine andere mitnehmen oder nicht?
Und kommen dort die Lösungen her?
Ja, zum Beispiel. Und ich bin plötzlich so neugierig geworden auf die anderen Menschen, die diesen Ort schätzen und aufsuchen.
Ja, weil es tatsächlich etwas ist, was uns umgibt als Mensch. Also nicht nur aufstehen, Zähne putzen, rausgehen, arbeiten, sondern das ist im Grunde genommen von klein auf immer bei uns.
Es ist ein bisschen wie mit Atmen. Die Luft umgibt uns ja die ganze Zeit. Die meiste Zeit am Tag nehmen wir die aber nicht wirklich wahr, sondern atmen halt einfach. Und genauso ist es ja ein bisschen mit unseren Gedanken und mit unserer Fantasie.
Die immer irgendwie, ja?
Die immer irgendwie da ist.
Also auch wenn ich eigentlich Bilder ausspucke.
Genau, also auch wenn ich an der Supermarktkasse stehe und ich bin gerade richtig genervt von der Person hinter mir und ich stelle mir vor, was ich der alles an den Kopf werfen möchte, weil die sich gerade so verhält, wie die sich verhält. Das mache ich dann natürlich nicht, weil ich will ja kein Tumult im Supermarkt. Trotzdem bin ich dazu sozusagen gerade in mehreren Ebenen gleichzeitig unterwegs. Und so ist es ja bei fast allen Handlungen, die wir am Tag über machen. Und genauso wie wir zum Beispiel im Yoga-Unterricht oder sowas lernen können, den Atem ganz bewusst zu führen, um bestimmte Zustände zu erreichen, um uns zu beruhigen, um uns zu energetisieren, um uns zu konzentrieren. Da gibt's ja überall verschiedene Atemtechniken dazu. Gibt's eben auch verschiedene Techniken, um von diesem imaginären Raum, diesem Raum des Unterbewussten, der die ganze Zeit bei uns ist, zu profitieren.
Kann man sagen, dass wir das festgestellt haben, dass wir die Vorstellungskraft eigentlich als wirkliche Superpower mehr nutzen sollten?
Absolut, ich finde ja. Und ich finde, dass tatsächlich in unserer Gesellschaft diese Kraft, diese grüne Wiese als Ort auch als Ruheort, als Ort, um wieder zu sich zu finden, als Ort, um aus alten, einengenden Gedanken rauszukommen, auch als Ort, um einfach irgendwie mal was anderes zu erleben, total wertvoll ist und viel mehr und bewusster und mit größerem Gewinn genutzt werden könnte. Und mir tut das immer ein bisschen weh, wenn das so abgetan wird als, ach, das sind die Spinner, ach, das sind die Träumer, ah, die machen ja nichts Richtiges, sowas. Und das gibt's viel und das ist was, wo ich so denke, da verschenken wir uns ein großes Potenzial, was wir als Menschheit eigentlich haben.
Ja, aber der rationale Teil in mir sagt jetzt natürlich auch, es ist eine Flucht vor der Realität.
Naja, das hängt ja ein bisschen damit zusammen, wie lange man sich da rumtreibt, ne? Also kennt ja jeder, und es gibt ja auch ganz sehr unterschiedliche Fluchten vor der Realität. Aber auch wenn ich jetzt irgendwie manisch in mein Handy gucke auf der Fahrt von Termin A nach Termin B, ist das ja auch eine Flucht. Ne? Und auch selbst da flüchte ich mich ja in Vorstellungen, in Worte hinein und so weiter. Das fällt mir dann nicht so auf, weil ich denke, wieso, ich lese hier doch die Nachrichten. So, aber letzten Endes bewege ich mich da auch. In einem imaginären Raum. Ich bewege mich in den Worten, die jemand anders aufgeschrieben hat. Ich bewege mich in den Bildern, die jemand anders aufgeschrieben hat. Und es ist natürlich die Frage, wie viel Gewinn habe ich davon? Und was gibt es für alternative Zugänge zu diesen imaginären Räumen, zu diesen Bildern? Und welche sind meine eigenen?
Ich finde es ja auch ganz toll, dass wir einfach in die Köpfe der anderen Leute rein können. Das ist etwas, als ich klein war, nämlich, ich habe mir immer vorgestellt oder die Frage gestellt, also ganz existenziell, wer bin ich? Wieso denke ich, wie ich denke? Wieso sehe ich die Welt, wie ich sie sehe? Und dann habe ich versucht, meine Augen zu schließen und in den Kopf von Diana zu gehen oder von Hans. Und ich habe es mir so doll vorgestellt, wie sehe ich durch die Augen von diesen anderen Kindern? Und das ist mir nicht gelungen, weil ich habe immer nur meine Welt gesehen, aber das hat mich verrückt gemacht.
Aber vielleicht ist es einfach das falsche Sinnesorgan. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, wirklich möglich ist, die Welt zu sehen, wie jemand anders sie sieht. Aber was wir tun können und was ja auch der Graf vom Strahl gemacht hat, ist zuhören. Wir können zuhören, wir können von unserem eigenen hohen Ross, unserer Wahrheit, unserem Erfahrungshorizont einfach mal absteigen und uns mal einen Moment ins Gras setzen und einfach mal lauschen, wie ist es denn für jemand anderen?
Das ist eigentlich so einem Begegnen mit dem anderen und mit den anderen Gedanken ganz ohne Ziel.
Oder ganz ohne Wertung. Oder einfach mit so einer Offenheit. Also einfach.
Und Neugierde.
Und Neugierde natürlich.
Also nicht, wer bin ich, sondern wer bist du?
Genau.
Und darüber, wer sind wir?
Naja, ob wir da dahinter kommen. So als Gesamtgefüge sind wir ja schon ganz schön komplex. So, ja. Ich weiß jedenfalls, also auch nochmal auf die Frage mit der Flucht, ne? Ich bin exzessiv, habe mich in anderen Welten rumgetrieben. Ich war eine absolut leidenschaftliche Leserin. Das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass wir aus einem sehr belebten Dorf, wo es ganz viele Kids gab, mit denen man einfach auf der Straße spielen konnte, umgezogen sind in eine Stadt, wo es nicht so viele Kinder auf der Straße gab, mit denen man einfach mal eben so loslegen konnte. Und deshalb habe ich mir dann meine Freunde gesucht in den Büchern und habe die dann auch bis zu 15 Mal nochmal durchgelesen, einfach weil ich so Lust hatte, mit denen abzuhängen. Und ich habe viel von denen gelernt auch. Das ist zwar was gewesen, was ich in meiner Fantasie erfahren habe, aber ich habe trotzdem ganz viel mitgenommen von Elena zum Beispiel. Aus Elena oder die schwarze Stadt, das ist ein Mädchen, die diesmal ganz lustig eigentlich, ein Mädchen, die Ritterin werden will oder die sich als Junge verkleidet, um Ritter zu werden. Und die hat so eine bestimmte Hartnäckigkeit nachher gehabt, ne, und einfach nicht aufgegeben. Und das war was mir unglaublich imponiert hat damals bei diesem Buch. Und es sind so Sachen, die ich mir dann sehr gemerkt habe.
Na, der Klassiker ist doch die unendliche Geschichte.
Ach, natürlich. Absolut. Absolut. Der bringt es eigentlich auf den Punkt. Also Michael Ende mal wieder mit beiden, eigentlich mit Momo auch. Bei Momo beschreibt er eigentlich genau diesen Moment des Zuhörens, des Stillwerdens, der eigentlich wie so ein Tor ist, was dann für die Begegnung offen ist, ne? Also wo dann der Weg frei wird auf die schöne grüne Wiese oder auf diesen Ort, wo wir jenseits von unseren gesellschaftlichen Zuschreibungen uns begegnen können.
Und tatsächlich auch jenseits von Zeit.
Genau, auch jenseits von Zeit. Und in der unendlichen Geschichte beschreibt er dann ja ganz genau. Das ist auch so toll bei der unendlichen Geschichte, weil da gibt es eine Stelle, wo er sagt, das ist als Atreyu, der Held der unendlichen Geschichte, der muss einen Menschen finden, der kindlichen Kaiserin, die Herrscherin des Reichs Phantasien ist, einen neuen Namen gibt. Und er gerät in eine ganz schwierige Situation und erfährt dann, dass alle Geschöpfe Phantasiens, wenn sie in das Nichts hineingehen, das Nichts ist sozusagen die Krankheit, die das Land Phantasien überfallen hat, wenn die da reingehen, dass sie dann lügen werden. Und das hat mich so getroffen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, wo ich dachte, so wie schlimm, wenn diese wunderbaren Figuren lügen werden. Wie schlimm, wenn wir in der Welt leben, hier in der Menschenwelt, wo diese Freunde von uns aus der Fantasie, die uns so viel beibringen können, wo die nur noch Verführer sind. Wie schrecklich, wenn die nur noch manipulieren, wenn die uns gar nicht mehr hilfreich begegnen, inspirierend begegnen und eben Freunde sind.
Aber Lug und Trug gehört ja auch irgendwie zur Fantasie dazu.
Na klar, die sind da natürlich auch zu Hause. Es ist ja aber so, wenn ich natürlich in meinem Buch einen Bösewicht habe, dann kann ich den Deckel zumachen und dann bleibt er da drin. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass das Schöne auch am Reisen in der Fantasie ist und auch natürlich am Beruf des Schauspielers, dass ich bestimmte Sachen ausprobieren und erleben kann, ohne Schaden zuzufügen. Das heißt, wenn ich eine Mörderin spiele oder einen ganz entsetzlichen Menschen, dann muss ich das nicht in meinem Privatleben sein, kann aber trotzdem so eine Erfahrung machen. Und am interessantesten ist auch hier das Dazwischen. Am interessantesten ist die Mörderfigur, für die man irgendwie plötzlich Verständnis hat. Oder die Heldin, die einem plötzlich gruselig wird. Auch da ist das Schwarz-Weiß eigentlich am uninteressantesten. Und das Dazwischen, dieses Flirrige, dieses genau, wo man es nicht genau festmachen kann, wo wir wieder in diese Qualität der schönen grünen Wiese mit den fließenden Übergängen kommen. Und das ist interessant. Und es geht nicht darum, die zu definieren, sondern es geht eigentlich nur darum, da reinzugucken. Genau. Naja, aber wie gesagt, also nur noch mal kurz, um den Gedanken noch einmal zu Ende zu bringen. Diese Idee, dass ich in der Fantasie die Kontrolle habe. Ja, also wenn mir was zu gruselig ist, sogar aus dem Traum kann ich irgendwann aufwachen. Dann mache ich zwar mit einem Schreck auf.
Ich brauchte immer eine Tür in meinem Traum. Irgendwann habe ich gelernt, ich muss eine Tür suchen und dann komme ich aus dem Traum raus.
Super, genau. Und genau darum geht es, ne? Also irgendwie, wie komme ich wieder zurück? Weil natürlich gibt es auch Menschen, die nicht zurückkommen. Und es gibt im Moment viele Menschen, die sich ihre Realität im Land der Behauptungen bauen. Und da ihre Zelte aufschlagen. Und für sie ist das die Realität.
Und eigentlich müssten wir auch mit solchen Leuten sprechen, wenn wir die Wiese wirklich verstehen wollen.
Vielleicht müssen wir auch mit solchen Leuten sprechen. Das ist natürlich aus deren Perspektive, da, wo wir dann wieder sehen, ne, kann man aus den Augen jemand anderes eigentlich sehen, ist es ja genau andersrum, dass wir in dem Augenblick unsere Zelte auf einer irrealen Wiese aufbauen, weil wir an bestimmten Vorstellungen festhalten, die in einer anderen Sichtweise gar nicht mehr nachvollziehbar sind oder nicht mehr verwurzelt sind. Also wer jetzt eigentlich gerade behauptet, ist ja aus der Subjektive jeweils gesehen überhaupt nicht klar. Das ist das Schöne am Theater, da ist es total klar. Die Leute auf der Bühne behaupten was, das wissen alle Beteiligten, die im Raum sind und dann kann jeder was damit machen, was er will.
Theater, Stichwort, du machst was mit der grünen Wiese im Theater. Was?
Ja, ich war natürlich dann sehr versucht, dieses Thema, die schöne grüne Wiese, auch in meinem Medium, dem Theater, umzusetzen. Und mein Ansatz war erstmal, dass ich dachte, wie kann ich als Schauspielerin das deutlich machen, dass ich Menschen mitnehme in das Reich der Kreativität, der Vorstellungskraft. Und jetzt haben wir ein wunderbares Stück, das Premiere hat in Berlin oder auch gezeigt wird in Berlin im Theater Unterm Dach. Das heißt Die schöne grüne Wiese. Und wir spielen Theater in einem Greenscreen. Und das ist ein hybrides Projekt. Das kommt natürlich auch nochmal aus dem Pandemie-Kontext. Und wir spielen für ein analoges und ein digitales Publikum. Das digitale Publikum, das sind unsere Expeditionsteilnehmer. Die nehmen wir mit auf die schöne grüne Wiese und die dürfen uns sagen, was wir dort finden wollen. Ja? Und wir sind wie Entdecker, wir als Performer. Und unser Team sind 3 PerformerInnen und 2 Künstlerinnen. Und die eine Künstlerin arbeitet am Computer und macht ein digitales Bühnenbild. Und die andere Künstlerin arbeitet am digitalen Zeichenbrett und die kann sozusagen mit dem Stift uns Figuren reinzeichnen in diese Welt, in die wir dann reisen, die digital bearbeitet ist. Und das ist so schön, weil wir damit zeigen können, wie entsteht eine Geschichte. Also wir improvisieren tatsächlich. Also wir haben nichts, was wir uns vorher ausdenken, sondern die Geschichte entsteht in diesem Augenblick. Das heißt, wir bewegen uns genau in dieses leere Papier, von dem wir es anfangs hatten, in diesen schwarzen Raum hinein und nehmen dieses absolute Risiko auf uns, dass wir nicht wissen, was passiert. Und das wissen wir eigentlich ja eh nicht. Also auch in unserem ganz realen Leben wissen wir nicht, was passiert. Das heißt, eigentlich ist das ein natürlicher Zustand. Und aus diesem Zustand heraus, und wir sind es aber sehr gewohnt in unserer Welt, die ganz viel mit Konsum zu tun hat, dass wir Geschichten angeboten bekommen, die gut gemacht sind, die einen Höhepunkt haben, die einen Helden haben und so. Und wir entziehen uns dieser Konsumidee, indem wir das Publikum einladen, mit uns auf das Entstehen zu gucken. Und dadurch natürlich versuchen, ein Bewusstsein dafür zu wecken, wie entsteht eine Geschichte? Was hat meine Grundhaltung zu dieser Geschichte damit zu tun, wie ich die nachher lese? Ganz am Ende natürlich auch, wie interpretiere ich, was da passiert ist? Also ganz sicher wird es schwierig werden mit so einem roten Faden da drinnen. Es wird ganz sicher großartige Bilder geben. Also wir schaffen es mit dieser Technik wirklich, ein Traumszenario in all seiner Schönheit, Verrücktheit, mit Spiegelungen, mit Doppelungen, mit verrückten Farben, mit ganz oszillierenden Übergängen erlebbar zu machen. Und was für eine Geschichte dann darin entsteht, das wird jeden Abend neu sein. Also es kann auch ganz interessant sein, sich den Abend mal digital anzugucken und dann sozusagen selber Input geben zu können, wo die Geschichte hin soll. Und dann auch mal ganz analog dahin zu gehen und richtig zu gucken, handwerklich, was machen die da eigentlich? Wie entsteht das?
Das Publikum braucht Vertrauen, dass da irgendetwas bei rauskommt, was sie unterhält, was sie entführt, was sie nachdenken lässt.
Eine gewisse Offenheit und auch eine Bereitschaft, Teil dieses Prozesses zu sein. Also in dem Augenblick, in dem die mit auf unserer Forschungsreise sind, sind sie Teil davon und eben nicht reine Konsumenten, sondern Gestalter vielleicht auch.
Sind
Claudia Wiedemer
und Astrid Alexander. In unserem Podcast Die schöne grüne Wiese erkunden wir mit euch den imaginären Raum. Und wenn ihr genauso neugierig seid darauf wie wir und nichts verpassen wollt, dann klickt jetzt schon mal auf Abonnieren. Ab sofort, immer freitags,
gibt's dann jede Woche eine neue Folge auf Spotify, Apple, Amazon, Google und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.